Spektrum mit unserem Ehrengast, den wir heute haben. Ich begrüße ganz herzlich Frau Professor Jan Faltowitz. Wunderschön. Bei Ihnen sind die Vorträge immer ganz toll besucht. Das spricht für Sie. Und das Thema ist natürlich auch ein herausforderndes: Sehnsucht nach Neuwerden. Wer von uns will nicht neu werden? Jeder auf seine Art und Weise und die Impulse, danach lechzen wir. Vielen Dank, dass Sie da sind und auch noch mit verzögertem Frühstück, weil Frau Professor hat im Benediktushaus geschlafen, da gibt es zur Corona-Zeit kein Frühstück. Das hat sie erst jetzt ganz schnell frühstücken müssen. Also umso mehr. Vielen, vielen Dank.
Schönen guten Morgen, Frau Gossiger, vielen Dank für die Einladung, auch in die Begrüßung. Und Ihnen ein Willkommen. Es hat mir Freude gemacht zu kommen. Auch bei Ihnen steigen die Corona-Zahlen, bei uns genauso. Wir hoffen, dass das gut geht. Sie sind alle ganz vorschriftsmäßig mit Maske. Danke. Ich glaube, dass es so gut verstehbar ist. So, ja, schön. Wir haben ein großes Thema und gehen auch rein. Ich habe diesmal keine Bücher dabei, außer zwei, die habe ich zufällig dabei. Die beziehen sich auch nicht auf das heutige Thema. Das eine ist mein klassisches Buch zum Thema Frau. Da habe ich 9 Porträts vorgestellt. Das andere ist gerade rausgekommen, möchte ich trotz allem empfehlen. Ist ein Sonderpreis. AMBO ist das Jahrbuch der Hochschule Heiligenkreuz, das wissenschaftliche Jahrbuch. Es gibt auch eine kleinere Informationsebene. Und da ist die letzte Tagung zum Thema Theologie und Literatur vor allem abgedruckt. Die Tagung, die ich gemacht habe, ich habe das Buch auch rausgegeben. Und wer sich für Thomas Mann interessiert, ich habe den Josefsroman da drin mit analysiert. Also Thomas Mann natürlich die große Figur da mit dem Josefsroman. Und Sie können mal schauen, es sind die anderen Beiträge auch drin. Also es geht um diesen Zusammenhang von Literatur und Theologie, wer sich da interessiert. Ich finde das sehr gut gelungen. Das ist ein ziemlicher Aufwand, sowas zu machen. Das ist schon der Band 6. Also das ist seit 6 Jahren gibt es das wissenschaftliche sozusagen Entrebillet, also das Eintrittsbillett in die Welt der Öffentlichkeit durch die Hochschule. Ja, ich will noch hinzufügen, heute Nacht habe ich so gehört, es hätte die Pummerin geläutet. Herr Schuder hat das gesagt. Und es ist noch nicht herausgekommen, warum sie geläutet hat. Ich hoffe, dass es kein, im Gegenteil, vielleicht ist es ein gutes Vorzeichen. Wir leben in ganz, ganz schweren Zeiten. Das will ich doch am Anfang sagen, wir sind alle sehr betroffen. Es ist nicht nur Corona, es ist unsere große Nachbarschaft. Bei uns auch treffen schon die Flüchtlingsströme ein. Ich glaube, in Österreich ja noch im Moment sehr viel mehr. Aber bei uns wird sehr, sehr viel vorbereitet, damit das überhaupt einigermaßen abgefedert werden kann. Wir haben ein anderes Thema heute, Sehnsucht nach Neuwerden. Wie viele Schichten verdecken unsere innersten Wünsche? In der Pubertät kommt eine Frage auf, spätestens. Wer bin ich eigentlich? Und es ist sehr peinlich, dass man gerade in der Pubertät keine Antworten findet. Man hilft sich vordergründig. Man ändert seinen Vornamen, habe ich auch mal versucht. Seine Frisur, man lässt sich piercen und tätowieren und findet sich immer noch scheußlich und missraten. Manchmal heißt die Frage träumerisch, was wäre, wenn? Wenn ich andere Eltern hätte, wenn ich klüger wäre, wenn ich dünner wäre, wenn ich attraktiver wäre und so fort. Die Frage kommt auch aufsässig, bin ich gefragt worden, ob ich überhaupt leben will. Das ist merkwürdig, diese Frage nimmt anscheinend heute unter Jugendlichen auch zu. Ich habe eine Fahrkarte bekommen fürs Leben, ich habe sie aber nicht gekauft. Wer setzt mich ins Leben, warum und wie? Bin ich im falschen Leben? Das wird auch schon gefragt. Wir werden gleich auf eine Frage noch kommen, die damit zu tun hat, dass man auch mit seinem Geschlecht nicht zufrieden ist. Ja? Das ist eine ganz völlig neue Entwicklung, dass man hier versucht zu arrangieren. Für teures Geld kann man sich auch Kurse leisten, in denen ein anderes und angeblich glänzenderes Leben eingeübt wird. Diese Kurse mit dem beschwörenden Titel »Sei du selbst« habe ich gerade noch in einer fast schon witzigen Alternative gehört, suche die wilde Frau in dir. Das sozusagen ist jetzt ein Kreuzbrachen und biederen Seminar für katholische Frauen im Frauenbund. Ja. Also suche die wilde Frau in dir. Ich weiß, anscheinend doch sehr attraktiv. Nicht selten kriegen wir auch die therapeutisch schwer erarbeitete Antwort, ich bin okay. Das ist Ziel einer Therapie. Ich bin okay. Der Volksmund dreht das allerdings um und sagt, das sind die K.O.-Gruppen, die sowas brauchen. Also wie kommen wir bei uns an? Dazu müssen wir eigentlich wissen, woher wir stammen. Eigentlich auch, wer uns ins Leben gesetzt hat, sind ja nicht nur die Eltern kennen uns auch nicht, staunen auch in der Regel, was sie ins Leben gesetzt haben, das ist ja nicht selten. Aber das Geheimnis unserer Herkunft und vor allem das Geheimnis der Zukunft ist unerschütterlich, verschlossen, wir wissen es nicht. Und wir kennen uns selber auch nicht. Damit will ich einmal beginnen. In den Grimmschen Märchen gibt es eines, das ist überschrieben der Fundevogel. Das ist ein wenig bekanntes Märchen. Ein Jäger geht durch einen Wald und hört ein Neugeborenes schreien. Er findet es oben in der Baumkrone und merkt zu seinem Erstaunen, dass es nicht nur einfach ihm da ist, sondern es trägt ein Seidenhemd, es trägt eine Goldkette. Es hat Abzeichen einer hohen Herkunft, aber keinen Namen. Er nimmt es mit, er zieht es auf und dann zeigt sich natürlich später, es ist ein Prinz. Die Botschaft heißt, Kinder sind Findlinge aus hohem Hause. Möchte ich einmal anmerken. Kinder sind Findlinge aus hohem Hause. Viele andere Märchen wissen dasselbe. Es gibt die angebliche Küchenmagd allerlei Rau. Sie trägt sehr wüste Pelzhüllen. Aber darunter hat sie ein Sternenkleid. Darunter hat sie ein Mondkleid und am dritten Tage noch ein Sonnenkleid. Und die Pelzhüllen decken das auch nur mühselig zu. Der junge König, der sie kommen lässt, erkennt diesen Schimmer und reißt diesen Pelz herab. Und dann steht sie da. Es ist dieselbe Botschaft. Unter dem Wilden, unter dem Verborgenen, unter dem Abstoßenden vielleicht sogar, brennt eine Flamme, von der wir nicht wissen. Etwas Schönes. Trotz aller Abstürze und trotz aller Misshelligkeiten. Aber woher wissen wir das? Woher wissen wir das? Woher weiß es das Märchen? Es gibt genügend Menschen, die keine Antwort auf diese Herkunft finden und auch gar nicht auf diese jetzt gerade beschworene Flamme. Was ist der Sinn? Das ist die Frage meines verpuschten Daseins, meines leeren Daseins, meines langweiligen Daseins. Es gibt ja ganz viele Abstufungen. Verpusht muss es nicht unbedingt sein, aber leer kann es immer sein. Wir können es noch schärfer zuspitzen. Wenn es einmal auf den Tod zugeht, dann nimmt man uns ja alles aus der Hand. Auch das, was schön ist. Jörg Schlett, einer meiner Lehrer, also ein wirklich toller Philosoph, glaube nicht, dass er hier mal gesprochen hat, hat einmal gesagt, das ist ja wie wenn wir normalerweise natürlich mit unserer Ausstattung durchs Leben gehen und dann kommt jemand und schlägt uns dieses Tablett aus der Hand, reißt uns auch die Kleider ab. Also das ist jetzt eine ganz wüste Formulierung. Auf jeden Fall sind wir nicht Herren unseres Schicksals. Wir verschwinden irgendwo hin, ja? Das ist auch völlig unklar. Das muss man alles mit bedenken. Und wir kommen ja auch jetzt gleich noch in eine Stelle, in der aufgrund dieser Erfahrungen die tiefe Angst sitzt. Angst mit Enge. Irgendetwas ist eng. Irgendetwas ist natürlich so einschränkend in unserem Lebensgefühl, das brauchen wir nicht mal unentwegt im Bewusstsein haben. Aber es ist das Grundgefühl unseres Daseins da. Bin ich nur das Spiel eines Augenblicks? Es gibt Kulturen, auch Religionen, in denen der Mensch ein Aufblitzen einer Götterlaune ist. Das gilt vor allem für die indischen Traditionen, ein Aufblitzen. Und die Frage, gibt es uns eigentlich wirklich, wenn ich in 20 Jahren nicht mehr da bin, voraussichtlich, also schon früher, ja, bin ich denn jetzt wirklich? Verstehen Sie, das ist die Rückfrage. Wäre ich wirklich lebendig, dann könnte ich ja nicht sterben, ja? Aber etwas in mir ist offensichtlich so demoliert, dass das irgendwann mal auch zu Ende geht. Aber wer hat mich denn so in ein brüchiges Dasein gesetzt, sodass ich wirklich auch nicht mal Herrin meiner selbst bin. Ist eine große Weltenergie, die mich ausatmet, das sind ja alles große Bilder. Atman, der Atem, das hört man ja noch im Indoeuropäischen, Atman, die große Weltenergie, die einmal einatmet, dann atmet sie wieder aus, und so geht das hin und her. Bin ich ein aufsprühender Tropfen, das ist wieder ein anderes Bild. Das sind alles Bilder aus dieser östlichen, vor allem der indischen Welt. Bin ich ein aufsprühender Tropfen, irgendwann mal hochgezogen, aber ich tropfe zurück in den Urozean und vergehe wieder, und das ist eigentlich schön. Ja, also ich gebe mein Sonderdasein auf und vereinige mich wieder mit dem großen Ganzen. Das sind alles Möglichkeiten. Das alte Indien hat für diese Vorstellungen das Rad gefunden. Also das Rad, das sich ewig dreht, immer wieder ist sowas hochgesprüht, immer wieder fällt es zurück. Also diese Rotationsvorstellung. Ein anderer Name dafür ist die Wiedergeburt. Das heißt, der Kreislauf beginnt wieder. Ist das ein Trost? Eine echte Frage. Ist das ein Trost? Beginnt nicht wieder in der Rotation das, was wir schon kennen. Ja? Natürlich auch Höhepunkte, natürlich auch Schönes, ja? Aber letzten Endes eben immer wieder dieses Absacken. Diese Empfindung wurde so bedrohlich, also dieses Unentrinnbare, immer wieder hineingeworfen werden in etwas, was wir uns nicht selber wählen. Es wurde so bedrohlich, dass der historische Buddha forderte, das Rad müsse einmal stehen bleiben. Das war die richtige Forderung. Der Buddha war gegen die Wiedergeburt. Das ist etwas, was uns immer wieder verblüfft, weil wir denken, das selbstverständlich setzt das sie voraus, weil er als Hindu beginnt. Aber das genau ist die Krankheit, zu wissen und zu wollen, dass man jetzt nochmal und immer wieder und tausendmal und dann mit einem anderen Leib wieder erscheint. Viel besser nicht mehr zu kommen. Deswegen Tod, Ende und letzten Endes dann verschwinden. Nichts heißt das Ganze, Nirvana, aber es heißt auch gleichzeitig, nicht, dass ich im Nirvana bin, sondern mit dem Nirvana löscht alles, was ich heißt. Also es gibt auch kein Glück, im Nirvana zu sein. Die Vorstellung, drin zu sein und zu sagen, jetzt habe ich es endlich geschafft, die berühmte Prüfungsfrage in der Religionsphilosophie, wer befindet sich im Nirvana? Und die Antwort heißt dann ich, und dann muss man die Prüfung eigentlich leider nochmal machen. Ja? Das heißt, mich gibt es halt nicht mehr. Genau das ist ja Glück. Erlöschen. Das ist dieses einfach nicht mehr durchstehen müssen, dieses Lastende. Die Frage stirbt dann mit dem Fragenden und der Leidende verschwindet mit dem Leiden. Das ist eine Lösung. Also einfach Löschung. Feierabend. Europa hat auch so gefragt, wir sind eigentlich im Anschluss, bin auch gleich fertig, bevor sie in eine Depression fallen. Aber Europa hat auch gefragt, ist das Leben ein Traum? Eine große Frage. Die spanische Welt hat das gefragt. Calderón de la Barca. Ist das Leben ein Traum? Der Traum ein Leben? Ja? Also das ist nicht eine Frage, die nur einer bestimmten Kultur eigen ist, sondern wer träumt mich eigentlich? Ja, woher weiß ich denn, dass ich wirklich bin? Bin ich nicht ein winziges Element? Mir können viele materialistische heute fragen, auch viele Naturwissenschaftlicher. Bin ich im biochemischen Kreislauf der Natur halt ein Element? Natürlich auch, selbstverständlich. Ich bin ja auch Biochemie. Und aufgrund welchen Zufalls bin ich jetzt eigentlich auch da. Da haben wir viele Erklärungsmuster, genetische Abstammung und so fort. Ja? Und es ist auch wiederum klar, dass weil wir Stoff wechseln, der Stoffwechsel irgendwann mal aufhört und der Tod auch etwas völlig Natürliches ist. Da brauchen wir uns nicht darüber täuschen. Es ist auch nicht in dem Sinne nur etwas Beängstigendes, sondern etwas Natürliches. Also wir haben die Fragen gestellt. Und jetzt kommt der Anlauf dazu, wie gehen wir jetzt damit um? Das war alles relativ ernüchternd, mal abgesehen vom Fundevogel. Das Märchen weiß, dass in diesem zufälligen Kind, das da oben schreit, merkwürdigerweise etwas wie eine Goldkette noch ein Erkennungszeichen ist. Zweiter Gedanke, jetzt, wir bleiben nochmal beim Zerbrechlichen. Halb und halb, der Mensch ist ein zerbrechlich Wesen. Natürlich sind wir uneinheitlich. Wir können das gleich mal aufzählen. Uneinheitlich. Wir sind ausgespannt zwischen Biologie, die ist uns gegeben, die haben wir nicht gewählt. Unser Leib, das Geschlecht, die Anlagen. Auf der anderen Seite Individualität. Wir können Ich sagen. Wir wissen, dass wir einzigartig sind. übrigens auch biologisch, ja, keiner von uns ähnelt rein biologisch dem anderen, ähneln wohl, aber nicht identisch sein. Und wir wissen, dass wir im Gefühl, im seelischen Leben und im Geist auch tatsächlich so etwas wie eine Unterschiedenheit haben. Die europäische Tradition nennt das, das die Personalität. Darauf ruht übrigens unser Rechtsgefühl. Nicht nur Gefühl, sondern Rechtssystem, Personalität. Das heißt, jemand, der ein Recht darauf hat, in seiner Eigenheit auch geschätzt und behandelt zu werden. Unbeschadet der Gleichheit steht hinter der Gleichheit der Personalität auch dasjenige, was wir Würde nennen, und die Würde hat etwas Einzigartiges. Sehr deutlich. Wie bringen wir das zusammen? Auf der einen Seite also noch einmal dasjenige, was uns über die Biologie verbindet, und auf der anderen Seite das Einzigartige. Eugen Fink, der Name ist Ihnen wahrscheinlich unbekannt, ist ein Schüler von Husserl, hat ein schönes Bild verwendet. Er sagte, wir sind ein Tier mit dem göttlichen Funken in uns. Das ist ja schön. Ein Tier mit dem göttlichen Funken. Biologie. In der Biologie sind wir höhere Säugetiere, klar. Aber dann trotzdem nochmal ein Funken. Und er fügt hinzu, es gibt einen Streit des Tierischen und des Göttlichen in uns. Das finde ich sehr gut beobachtet. Die Griechen haben vom Kentaur gesprochen. Ja? Das ist ein Wesen mit Pferdeleib, hat aber einen Menschenkopf. Das ist auch ein schönes Bild. Also die griechische Welt kennt dieses Auseinandergespanntsein auch sehr gut. Und wir können hinzufügen, das macht die Sache dann auch tiefer noch, auch die uns umgebenden Dinge, Pflanzen, Tiere, auch der Kosmos, sind auch in einem ähnlichen Sinne zerbrechlich. Nichts davon, was wir kennen, ist ewig, gar nicht. Die alten Weltbilder haben den Kosmos als ewig angenommen, das stimmt aber auch nicht, wenn man das genau anschaut, sondern auch diese sogenannte Ewigkeit ist eine, die sich immer wiederholt. Also irgendwann bricht es auch wieder und kommt dann wieder. Also wir sind wieder in diesem Zirkeldenken. Das heißt, auch der Kosmos ist eigentlich vergänglich, auch wenn er immer wieder kommt. Wir aber, und das macht es schwierig, sind die einzigen Lebewesen, die das wissen. Pflanze weiß es nicht, Tiere wissen es nicht. Aber wir wissen es, und das heißt, es hat jetzt Konsequenzen für uns. Als im 19. Jahrhundert die Psychologie begann, in ihrer frühwissenschaftlichen Form, fand man die Angst am Boden des Daseins. Das werden wir gleich noch deutlicher sehen. Das ist vor allem dann Kierkegaard, nicht als Psychiater, aber als Philosoph, der die Angst zum Ausgangspunkt der Deutung des Menschen macht. Angst. Im Deutschen Wort klar mit Enge. Irgendetwas engt. Niemand ist Herr seines Lebens, wir sind eingeengt. Von einem Beginn, den wir nicht kennen, den wir auch gar nicht selber setzen, und von einem Ende, das wir auch nicht kennen. Sigmund Freud hat später gesagt, wir seien ja nicht mal Herr im eigenen Leibe. Denn unsere Motoren, die Triebwelt, die Triebe, können ja jederzeit in eine Sucht ausarten. Der Weg vom Trieb, also von dem, was uns treibt, von der Motorik, zur Sucht ist ein sehr kurzer. Auch die Sucht ist eine Motorik, ja. Aber das ist ein zu viel dessen. Ein Lebenstrieb, der süchtig wird. Der dann im Genuss die Lebendigkeit sucht. Und der Genuss dann letzten Endes auch zerstört. Sigmund Freud nannte diese Art des Lebens, die wir führen, eigentlich eine Kränkung. Er hat verschiedene Kränkungen rausgearbeitet. Aber eine der Kränkungen, also wir sind einfach gekränkt gewesen, ja. Vielleicht haben Sie sich noch nie gekränkt gefühlt, das spielt gar keine Rolle. Das muss überhaupt nicht jetzt ins persönliche Bewusstsein hoch. Er wird nur sagen, der Mensch ist ein gekränktes Wesen, weil ihm zugemutet wird, von seiner eigenen Vergänglichkeit zu wissen. Er kann sich auch nicht ändern. Ja? Also es läuft so eine tiefe, sozusagen eine tiefe Verwundung mit, eine Kränkung. Ich habe auf einem Oberpfälzer Friedhof in Amberg, ich stamme aus der Nähe davon, ein herrliches barockes Grabmal gefunden. Herrlich. Da steht drauf, drei Wörter, lateinisch, vielleicht schaffen Sie es auch ohne Übersetzung. Humus, Fumus, Sumus. Dreck und Rauch sind wir. Unübertrefflich barock, lapidar hingesetzt. Dreck und Rauch, ja. Humus, Fumus, Sumus. Herrlich. Natürlich ist dann im weiteren Verlauf auf diesem Grabmal noch ein bisschen Tröstlicheres auch gesagt. Aber ich fand das großartig, dass man das mal einfach in diese Formel bringt. Ja? So ohne Beschönigung, das Oberpfälzische hat eine leichte Grobheit an sich. So, Humus, Fumus. Nietzsche kennt das auch, Nietzsche etwas weiter östlich in Sachsen angesiedelt. Möglicherweise in die freie Höhe willst du nach Sternen dürstet deine Seele. Aber auch deine schlimmen Triebe dürsten nach Freiheit. Deine wilden Hunde wollen in die Freiheit. Sie bellen vor Lust in ihrem Keller, wenn dein Geist alle Gefängnisse zu lösen trachtet. Tja, sie sitzen alle ganz erschüttert, aber ich mache noch einen Bogen. Die Kondition im Menschen, die menschliche Lage, ja, man kann sie noch immer weiter beschreiben und es ist die Frage, wie geht man mit diesem Befund um? Das ist eigentlich die Aufgabe. Wir sind nicht einfach naiv natürlich da, natürlich setzt sich Leben durch. Natürlich haben wir Motoren, die von sich her arbeiten. Aber der Augenblick, wo das Nachdenken einsetzt oder wo auch die Begrenzungen von anderen her einsetzen, werden wir unabweichlich mit der Frage konfrontiert, ob wir nicht einfach vom Leben auch beleidigt sind. Ja? Also Leid tragen. Es ist überhaupt es ist nicht zu entgehen. In diesem Sinne ist der Mensch ein Leidwesen. Eine schöne Ausdrucksweise, ein Leidwesen. Das meint nicht, dass wir permanent beschädigt werden oder wirklich faktisch leiden. Aber es meint, dass wir so im Grundgefühl unseres Daseins auf Leid gefasst sind. Ja? Es ist schon erstaunlich, es gibt eigentlich nicht sehr viele Stunden, in denen wir wirklich ganz tief getroffen sind. Aber es gibt sehr viele Stunden, in denen wir Angst davor haben, so tief getroffen zu werden. Ja? Also so ein nicht völliges Absacken, aber so ein Grundgefühl, dass es auch mal wieder schlecht gehen kann. Und vieles bestätigt uns ja auch darin. Halbsein. Im Mythos ist der Held ja im ganzen Leib durch Drachenblut gestellt. Sie kennen das von Siegfried, ja? Aber zwischen den Schultern ist ihm ein Lindenblatt geflogen. Große Gemeinheit. Und dadurch wird er gebrochen. Das ist die Achillesferse bei den Griechen. Irgendwo ist immer ein Stückchen, wo das Schicksal nochmal durchkommt. Ja? Also dieses Gefühl, schon gut abgesichert zu sein, aber irgendwo reicht die Sicherheit nicht so ganz. Georg Büchner im Wolzeck. Jeder Mensch ist ein Abgrund und es schwindelt einem, wenn man hinabsieht. Mag es jetzt damit genug sein und ich versuche natürlich jetzt die Wendung zu vollziehen, sonst gehen Sie hier depressiv hinaus. Wir sollten schon hinausgehen mit dem Gefühl, ich bin okay. Ja, und das war auch die alleräußerste, flachste Ebene zu gehen. Was ist jetzt in diesem Punkt zu beachten? Wie können wir damit umgehen? Schichten unseres Daseins. Schicht ist ja etwas sehr Anschauliches. Und wir schauen uns unser Leben an, in welcher Weise wir in dieser Schichtung tatsächlich auch gebaut sind. Leben vollzieht sich zunächst mal, also einfach auch von der Geburt her, von außen nach innen. Wir sind nur lebendig, weil uns eine Außenwelt stützt. Und zwar meine ich jetzt nicht nur die Eltern oder auch die Geschwister, sondern ich meine auch dasjenige, was wir über die Triebe brauchen. Es wird uns Essen zugeführt, Schlaf zugeführt. Wir erhalten dasjenige, was wir brauchen, damit wir einfach wachsen. Das besorgen wir uns nicht, das kommt. Etwas sehr Schönes. Diese äußere Welt wird über die Sinne erfasst. Die Sinne sind das Mittelalter hat das einmal formuliert, 5 Wunden. Mit anderen Worten, etwas, was wir gar nicht schließen können. Also Wunden ist jetzt auch schon wieder eine besetzte Position, aber Wunde heißt, ich habe Öffnungen nach außen, die deswegen da sind, damit das Außen auch in mich eindringt. Das ist zunächst mal lebensrettend. Sehen, hören, essen können, das sind alles Dinge. Wir können uns nicht selber essen. Es muss immer von außen etwas kommen. Die Anregungen, die Zustimmung. Wir können sogar sagen, wir haben, bevor wir überhaupt ein Ich werden, haben wir eine Wir-Identität. Wir werden von allen möglichen Kräften, Personen auch, aber auch Kräften getragen. Ich bin doch gar nicht wirklich ich, das muss ja gar nicht so sein. Ich bin ein Wesen, das zunächst mal ganz von außen gestützt wird. Das ist die äußerste Schicht. Und jetzt kommt das Interessante, deswegen werden wir tiefer gehen. Diese Sinne, diese Sinnlichkeit hat wie alles in unserem Leben auch die Möglichkeit, zu viel zu werden. Und diese äußerste Schicht kann uns auch verdecken. Jetzt kommt der Punkt. Ja, also welche Schichten haben wir? Ich beziehe mich jetzt übrigens auf eine Analyse von Edith Stein, die in Münster 1932 eine Vorlesung gehalten hat über die Anthropologie, über den Aufbau des Menschen. Und sie hat eine solche Schichtentheorie, die ist nicht sehr kompliziert, was ich sage, ist sehr verständlich. Die Sinne. Die Sinne sind auch etwas, was uns nicht nur Kraft zuführt, sondern auch überbordet. Wenn zu viel eindringt, wird genau der Personenkern, davon spricht sie, verdeckt. Das heißt, die starke Abhängigkeit von dieser äußeren Zufuhr macht uns auch in gewissem Sinne lahm oder setzt uns so außer Kraft, dass wir nicht wirklich mit unserer Tiefe in Berührung bleiben. Ich mache sofort ein Beispiel. Unsere Kultur ist eine Augen- und Ohrenkultur. Also die beiden Sinne sind die absolut prominenten. Mit den Augen. Man braucht nur durch die Straßen gehen. Diese junge Generation, zu der ich nicht mehr gehöre, die mit dem Handy in der Hand läuft, gleichgültig wohin, aber sozusagen pro Minute abruft, wer gerade ihr was geschickt hat, wohin, was genau die wichtigsten Meldungen sind. Das heißt, diese visuelle Beschäftigung, ja, die hat mich mit der Außenwelt gar nicht mehr, hält mich nicht in Verbindung, sondern ich habe jetzt eine eigene visuelle Welt, mit der ich beständig beschäftigt bin, unentwegt. Das heißt, hier wird etwas verdeckt. Also nochmal, diese Schicht, dieses Augenorientiertsein, dieses viele sehen wollen, drei Viertel von dem, was wir sehen, ist vollständig unerheblich. Selbst wenn wir Nachrichten schauen, das ist ja sehr typisch, Sie kennen das ja, ja, kommen ja x Werbungen dazwischen, die muss ich immer erst wieder wegscrollen. Ich bin schon auch in dem Geschäft, ja, also ich kenne das schon auch. Und es gibt ja eine Sucht, die beginnt übrigens ganz, ganz früh. Kinder reagieren ja auf Bewegung, ja. Man kann ein Kind wunderbar ruhig stellen, wenn man es vor ein bewegtes Bild setzt. Muss nicht ein Film sein, es kann auch eine Waschmaschine sein, die Kinder starren fasziniert darauf. Das heißt, hier beginnt das, was eine Schicht bedeutet, die uns im Wesentlichen von den Augen her überflutet. Ja? Das Auge ist lebensdienlich, aber der Augenblick, wo es mit gleichgültigen Informationen, und zwar wahllos und unentwegt, überschüttet wird, heißt gleichzeitig einen inneren Kern verdecken, in dem das bearbeitet werden könnte. Normalerweise verarbeiten wir sinnliche Informationen, aber die sind nicht mehr verarbeitbar. Leben heißt weglassen. Komischer Satz. Der Berliner Maler Max Liebermann ist gefragt worden, warum er so schnell malen kann. Ein großer Zeichner und auch Maler, sehr schnell gezeichnet. Er hat gesagt, ich lasse einfach weg, was nicht dazugehört, und das geht dann auch ganz gut. Zeichnen heißt weglassen. Wir machen den Satz immer weiter. Leben heißt weglassen. Ich lasse mal weg, was überflüssig ist. Der Überfluss blockiert, der Überfluss lähmt. Dasselbe gilt für das Ohr. Meine Enkelinnen joggen mit Stöpsel im Ohr. Der Wald kann noch so schön rauschen, die Amseln singen jetzt großartig. Nein, sie haben die Ohren blockiert und hören irgendwas anderes. Ich weiß nicht, was genau. Ja. Aber sie traben halbstundenlang mit einer Musik und hören nicht mehr, was sonst sich tut. Mit Sicherheit haben sie ähnliche Enkelinnen. Das heißt also, auch hier ist etwas, was eine Reizüberflutung, nennen wir das. Ja. Und das heißt ja auch andererweise auch wiederum Informationen, die wir überhaupt nicht verarbeiten. Ja. Das ist alles im Sinne von einem Anbranden, das nicht wirklich in mich selber integriert wird, wie man das so schön sagt. Das kann ich gar nicht integrieren. Das Peinliche, das ist, gerade wenn man übrigens nochmal unterwegs ist, auch im Süden, zum Teil stundenlang mit Bus fahren muss durch eine zauberhafte Landschaft und der Busfahrer liebt irgendwelche Musik daneben, die er auch nicht mehr abstellen kann. Das heißt, diese ganze Übertönung einer Erfahrung einer fremden Landschaft, die mit Musik kann man es gar nicht nennen, also irgendwann Gedudel halt zugeschüttet wird. Und die Bitte, das auch zu machen, stößt auf basses Staunen. Ja. Also nochmal, jetzt komme ich dazu, Leben heißt weglassen. Mit den Augen fasten, ich werde Fasten gleich nochmal erklären, das klingt immer einschränkend. Mit den Augen fasten, mit den Ohren fasten. Das ist eines dieser von Wegräumen dieser ersten Schichten, die uns beständig besetzen. Also die oberste Schicht nochmal ist die Sinnesschicht und die ist dem Leben dienlich, nochmal bitte gesagt. Aber jedes zu viel, jedes Überborgen, blockiert ja gleichzeitig, lässt ja überhaupt durch diesen Wust an Eindrücken nicht mehr wirklich die Verbindung in den Personenkern zu. Ja? Also Leben heißt weglassen. Merken Sie sich mal den Satz, ist super schön. Eine schlechte Fotografie fotografiert ja einfach alles, was da ist. Ja? Ich könnte ja hier einen Apparat reinhalten, Sie fotografieren, was ist dann drauf? Ja, Sie sind natürlich drauf. Aber Entschuldigung, so what? Also wenn man wirklich eine gute Fotografie macht, dann muss man absolut auswählen, Auswahl, übrigens im Sinne von Eleganz heißt Auswahl. Man nimmt das Einzelne, aber nicht alles. Bei Samuel Beckett gibt es ja die Stelle, wo der blinde Herr seinen Diener fragt, er schickt ihn zum Fenster und der Diener soll beschreiben, im Warten auf Godot, was er draußen sieht, weil der Blinde nicht sieht. Und dieser Diener schleicht zum Fenster, kennt das Problem schon und sagt, was soll ich Ihnen sagen, alles oder etwas Einzelnes? Und die Regieanweisung heißt, der Herr antwortet, müde, alles. Es interessiert ihn alles, das heißt, er nimmt überhaupt nichts wahr. Ja? Erst das Einzelne wird spannend. Triebe sind in diesem, also auch sinnlicher Trieb zu sehen, ich sage nochmal, alles was sich bewegt, zieht uns sofort an. Sind in diesem Sinne Motoren unseres Daseins, aber die können auch völlig leer laufen. Völlig leer laufen. Ich erinnere mich mit Erstaunen einer Vorlesung noch in Dresden. Vor mir saß einer meiner Einzelschüler, also toller junger Mann, und ich denke, ja, was hat er denn im Ohr? Also auf der einen Seite schreibt er mit, auf der anderen hat er, ich habe ihm gesagt, Entschuldigung, wie haben Sie Ohren weh? Nee, er hätte jetzt Beethoven drauf. Ich habe gesagt, also es tut mir leid, ich bin sicher nicht so gut wie Beethoven, aber wenn Sie jetzt schon bei mir sind, dann nehmen Sie bitte den Beethoven jetzt mal raus aus dem Ohr. Also der hört gleichzeitig Beethoven und mich, ja, das ist natürlich ehrenvoll. Aber ich komme nicht mit, verständlich, ich kann es nicht mal erklären. Wie das geht, das ist mir schleierhaft. Er hört keine von beiden richtig. Ja? Das ist das, was dieses Übersättigtsein heißt. Ja, Bremsen lernen. Erste Schicht. Die äußere Welt reduzieren. Bitte einfach merken. Lebendig sein heißt viel weglassen. Ganz viel weglassen. Also alles das, was man eigentlich gar nicht braucht. Und es ist auch eine Erziehung der jungen Generation, das klarzumachen. Dass es etwas gibt, was jenseits der Beschäftigtheit der Sinne ist. Sinne ausreizen heißt gleichzeitig den Personenkern verdecken. Das ist unabweislich. Ein zweiter Gedanke, wir kommen jetzt von der leibhaften Ablenkung, also die erste Schicht ist nochmal die sinnliche Schicht, wir kommen in die Seele. Was ist die Seele? Seele ist das, ich bin jetzt nochmal bei Edith Stein, dasjenige, was wir das Gemüt nennen. Das ist etwas sehr Umfassendes. Es ist noch nicht die Rationalität, da komme ich eigens dazu. Wir haben im deutschen Wort Leib eigentlich die Seele schon enthalten. Das ist das Moment, das können wir nicht festmachen an einem Organ, aber das ist das Aufnahmeorgan für dasjenige, was wir nicht in der gegenständlichen Weise uns zuführen, sondern wir nehmen Eindrücke auf, wir verarbeiten sie. Die Seele ist das Organ, in dem diese Impulse eben auch zum Tragen kommen, verarbeitet werden, in uns integriert werden. Dieser zweite Weg, wir gehen schon ein wenig tiefer, heißt jetzt, dass wir von innen nach innen gehen. Zunächst mal kommt die Welt von außen nach innen, aber jetzt gehen wir von innen nach innen. Wie gehen wir mit unserer Seele um? Wir haben dort Passionen, ganz schön. Passion ist ein schönes Wort. Passion heißt Leidenschaften, wir haben eine Anlage, auch eine seelische Anlage. Das sind die Arten, wie wir die Wirklichkeit verarbeiten, mit Passionen. Wir haben eine Anziehung durch etwas, ganz schön. Also Anziehungen, zum Beispiel auch eine Liebe zu etwas, das sind ja alles auch Motoren, die uns in Beziehung bringen. Und dieses Schöne, das Anziehende, das uns anzieht, heißt gleichzeitig, dass es mit uns im Personenkern zu tun hat. Was ich liebe, eigne ich mir ja auch an. Das sind ja Momente, in denen ich dann auch wachse. Ja? Die Liebe, übrigens die Schönheit eines dieser großen Momente, in denen uns etwas aufgeht, was gar nicht selbstverständlich ist. Und dass die Seele auf Schönheit reagiert. Daran übrigens an selber auch gesundet in gewissem Sinne. Das ist auch so eine Passion. Auch die muss gebildet werden, die ist nicht einfach da. Auch dazu gibt es eine Erziehung. Aber in diesem Sinne ist die Seele nochmal das Organ, dass das das nicht Handgreifliche, das nicht einfach nur das biologisch Notwendige, sondern dass die Passionen zusammenfasst, das Leiden und die Leidenschaften vor allem entwickelt, mit denen wir auf die Wirklichkeit zugehen, aber auch wiederum zurückgehen. Alles das, was die Affekte angeht, die Emotionen, das ist ja die tiefste Schicht unseres Daseins, bevor wir überhaupt den Kopf einschalten. Die Seele ist das, was uns in einem bestimmten, relativ schnellen Sinne auch sehr unmittelbar reagieren lässt. Wir begegnen einem Menschen und haben in den ersten Sekunden den Eindruck von ihm. Das ist unwiederholbar, das ist ganz, ganz schnell. Und die Seele ist dieses sehr rasche, sehr schöne Vermögen, sich auf Wirklichkeit einzustellen. Aber auch die Seele muss klare Augen haben, also auch sie. Was sind jetzt diese Formen der Passion? Sie sind vor allem eben auch Kräfte. Also Anlagen, die wir haben, unterschiedliche, nicht jeder von uns hat dieselben Passionen, sind Kräfte. Kräfte haben immer die Tendenz, das ist eine Schicht in uns, sowohl uns zum Leben zu helfen, als auch am Leben zu hindern. Und ich mache die zwei Momente auf. Die eine Kraft, die Kraft, die nun besteht, die nun wirklich in der Wirklichkeit sich zurechtfindet, zuordnet, auf mich bezieht, von mir abhält, bedeutet in einem sehr alten Begriff eine Virtus. Ich habe eine Kraft zu unterscheiden. Discretio im Lateinischen ist eine ganz große Kraft. Ich kann unterscheiden, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Und das tue ich relativ schnell. Eine große Kraft, Diskretion. Wir haben andere Worte dafür. Eines der ältesten Worte heißt Tugend. Immer schwierig, weil man das wirklich in diesem biederen Sinne versteht. Aber es ist eine Tauglichkeit. Die Seele macht uns tauglich, das anzunehmen, was uns dient, und das abzuwehren, was uns nicht dient. Hier gibt es die vier Grundkräfte. Ja, die Klugheit, das ist die Unterscheidungsgabe. Ich muss schon wissen, was mir gut tut. Das ist das Maßvolle. Das klingt auch immer so etwas einschränkend. Nein, das Maß ist was Großartiges. Das Maß, es nimmt das, was mir gemäß ist. Das ist eine wahnsinnige Kunst. Ja? Also dasjenige, was mir zu viel ist, wird sofort erfasst. Das, was mir gemäß ist, was meinen eigenen Maßstab wiedergibt, ja, ist eine große Kunst. Die Gerechtigkeit, das ist das Verhalten auch zu anderen. Auch das ist wichtig. Und letztlich die Tapferkeit. Tapferkeit im Sinne, ein Bestehen können dessen, was mich aus meiner Bahn werfen könnte. Sehr oberflächliche Positionen noch. Aber grundsätzlich mal, die Passionen sind zunächst mal auch Kräfte. Kräfte, mich auf dem Weg zu halten. Ihnen stehen gegenüber leider, und zwar aus demselben Übertreiben dann herauskommend, die sogenannten Wurzelsünden, in diesem Fall 7 an der Zahl. Ich kenne sie auch als Todsünden, aber die Bedeutung ist eigentlich die Wurzelsünde. Das heißt, Passionen, in denen wir schon verrutscht sind. Statt Gerechtigkeit zu üben, sind wir neidisch. Statt jedem das Seine zu gönnen, auch mir das Meine zu gönnen, bin ich neidisch. Ich vergleiche. Ich vergleiche ungerecht. Statt im Sinne des Maßes auf jemanden zuzutreten, also ihm eben auch in einem bestimmten Sinne Recht zu geben, in einer bestimmten Freundschaft oder auch Abstand zu mir zu halten, beginne ich nun zu hassen. Übrigens aufgrund einer Selbsthabe, in der ich mich gegen ihn durchsetzen muss. Ja? Wir können alle diese Wurzelsünden durchgehen. Das Wichtige ist, dass die Seele in ihrer Passion, also in ihrer Passioniertheit, in ihrer Leidenschaft, unglaubliche Antriebskräfte hat, die aber gerade in ihrer Übertreibung immer wieder kippen können. Das Zentrum, in dem sie stehen, ist die Selbsthabe. Ich bin mir selbst der Nächste und ich verteidige mein Ich-Sein gegen den Rest der Welt. In der klassischen Ausdrucksweise ist das der Hochmut. Bitte nicht verwechseln mit Hochgemutheit. Hochgemutheit ist eine Qualität der Tapferkeit. Ja? Also ich habe den Mut, gegen etwas anzutreten, was mich beschädigt. Aber Hochmut heißt Selbsthabe. Ich schütze mich gegen den Zugriff anderer. Und ich schütze mich in einer puren Form von Abwehr. Das heißt, auf die Dauer werde ich mit mir einsam. Die Wurzelsünden bedeuten immer Einsamkeit. Letzten Endes immer Einsamkeit, immer eine Verschanzung in mir gegen den Rest der Welt. Während die Kräfte, die ich hätte, die die Seele auch hat, die gemäße, die richtige, die schöne Offenheit und das Zulassen anderer in meine Welt auch bedeuten würden. Die Kräfte sind mir nicht für mich gegeben. Sie sind mir dafür gegeben, dass ich mit anderen in einer schönen Beziehung leben kann. Denn die Wurzelsünden diese Beziehung verunmöglichen. Also die Seele. Wir könnten genau im selben Sinne wie bei den Sinnen sagen, die Seele muss auch in diesem Sinne, über das Auge, das Ohr und die anderen Eindrücke von außen, in ihre eigene Mitte einrücken. Das heißt, etwas in sich offen machen, und zwar nicht nur, dass in der Mitte dieses Ich steht, sondern, das werden wir gleich noch vertiefen, dass in der Mitte eine Öffnung steht, in der ich von mir her auf anderes zugehen kann. Auf andere zugehen können. Das sind die Kräfte. Diese Kräfte machen mich auf und die Wurzelsünden machen mich zu. Und im Augenblick, wo ich einzig im Zentrum meiner Selbst stehe, bin ich nicht in meinem Personenkern. Wenn wir gleich sehen, weil Person heißt Offenheit. Person heißt Beziehung. Vom Wort her. Ich bin schon durchtönt. Person ist immer auf Personenresonanz. Wenn man dann einmal gesagt, Personen gibt es nur im Plural. Wenn ich nur die einzige Person wäre, wäre um mich herum Wüste. Person heißt immer Resonanz, Wiederklingen, Melodie, die anspringt und mit der ich dann auch in Beziehung gehe. Ja? Wenn ich bei der Selbstpassion, also bei der sozusagen Fixierung auf mich selber bleibe, auf meiner Selbst habe, dann habe ich diese Möglichkeit nicht, in dieses Schwingen zu geraten. Ja, und dann habe ich meinen Personenkern, der eingeschwingen könnte, versteinert. Eine dritte kurze Bemerkung hier nur, die Rationalität. Wir haben im Moment, wir haben die leibhafte Ausgeliefertheit, die wir übertreiben. Wir haben die seelische Verhärtung, die sich absperrt. Aber wir haben auch einen Kopf. Rationalität ist schon eine ziemlich eingeschränkte Gabe. Auch die haben wir, damit müssen wir umgehen. Ich mache Sie auf etwas aufmerksam. Ratio heißt eigentlich Rechnen. Und in der Art und Weise, auch das ist eine Schicht in uns, die ist auch wichtig. Wir schicken Kinder in die Schule, damit sie das lernen, wir müssen es auch lernen. Das heißt, ein Umgang mit Wirklichkeit, in dem wir abschätzen. In dem wir ein Urteil gewinnen, was dient uns. Und zwar vor allem kommt jetzt der Gedanke der Funktion. Wie funktioniert etwas? Wie kann ich mich bestimmter Dinge bedienen? Wie kann ich mich auch bestimmter Menschen bedienen? Das ist nicht per se schlecht, das müssen wir lernen. Also ein rationaler Umgang, das heißt, wir lernen Ursachen, Folgen, abschätzen und wir lernen uns rational zu bewegen. Das Problem, auch das verdeckt in gewissem Sinne nun etwas oder kann etwas verdecken. Auch der Kopf kann etwas verdecken. Auch der Kopf ist eine Schicht, die uns absperren kann. Dass wir in diesen Planungen bleiben. Rationalität heißt planen. Planen, voraussehen, absichern, Konsequenzen sehen, bereits jetzt Vorsorge treffen. Das heißt, Rationalität hat auch eine sehr starke Zukunftsbezogenheit. Und die kann so stark sein, dass die Zukunft gar nicht mehr offen ist. Das heißt, dass wir die Zukunft schon versichert haben. So abgesichert, dass eigentlich nichts geschehen kann. Natürlich, letzten Endes geschieht Tod. Das wissen wir immer noch, aber auch dagegen sind wir versichert. Entschuldigung, dass ich das so grob sage. Aber im Sinne, dass wir nichts mehr vor uns haben, was nicht in gewissem Sinne schon bedacht ist, auch selbstverständlich, auch ich tue das jetzt im Moment schon, ja. Aber im Sinne, dass Zukunft eigentlich gar nicht kommen kann, weil ich das alles schon vorher im Blick habe. Was ist das Problem? In der chassidischen Erzählung, die wir Martin Buber, eine Hommage an Wien, verdanken, gibt es die berühmte Stelle, wo gefragt wird, was die Israeliten eigentlich in Ägypten an Plage erlitten hatten. Diese 400 Jahre, wo Israel in Ägypten war und Sklavendienste leisteten. Und die klassische Grunderzählung heißt, die größte Plage war, dass sie so arbeiten mussten, auch auf dem Felde, dass selbst Frauen, die schwanger waren und zur Geburt kamen, auf dem Felde weiterarbeiteten. Kommt etwas ganz Grobes. Kind steht ja für Zukunft, ne? Kommt die nächste Generation. Sie mussten auf dem Felde gebären, so sagen die Chassiden. Und das Kind wurde sofort in den Lehm mit eingestampft. Dann waren die Ziegel sofort härter, brauchbarer, besser. Man war immer noch besser versichert gegen alles Mögliche. Das heißt, Kind darf nicht sein. Das ist das, was die Planung kennt. Es darf nichts kommen, was nicht vorgesehen ist. Und das Unvorhergesehene wird gleich wieder mit eingearbeitet. Das ist ein grobes Bild, aber ich fand es ausgesprochen überzeugend, dass Zukunft nicht mehr offen ist. Sie darf nicht kommen, sondern die wird verplant. Auch da ist das Bild übrigens der Kreis. Die unerhörte Geschäftigkeit, die Maschine, die beständig am Drehen ist. Ja? Und es gibt keine Überraschungen. Und das ist das, was der Kopf will. Also natürlich wünschen wir uns Überraschungen, aber im Sinne keine wirklichen, nicht etwas, was so kommt, dass wir es nicht schon vorher in gewissem Sinne wieder eingeebnet hätten, sodass es uns tauglich ist. Ja? Gut, man kann ja sagen, das ist jetzt eine Beschreibung, wie soll man es denn anders machen? Ich sage Ihnen gleich, wie es anders geht. Ich sage Ihnen gleich, wie es anders gedacht ist. Es geht sehr schwierig. Und die Bergpredigt arbeitet dem entschieden entgegen. Entschieden. Was ist Sorge? Ja, das kann man auch anders lesen. Also der Kopf ist in dieser Sorge. Und damit wird auch viel verstellt. Und das heißt, dass gleichzeitig meine eigene, nochmal mein Personenkern nicht sprechen kann. Und das, was in mir, wir lenken jetzt über in dieses Neuwerden, was in mir nach einem anderen verlangt. Also heraus aus diesem Haus des Daseins, das ich so schön gebaut habe, versichert gebaut habe, wo ich abgeschlossen habe, was gar nicht drauf kommen darf, das habe ich eliminiert. Wie kann es sein, dass in diesem festversicherten Haus, festverschlossenen Haus, so etwas wie eine Sehnsucht bleibt, nochmal eine sehr kleine Flamme, aber die doch weiß und will, dass es irgendwo anders hingeht. Wir kommen zu diesem Punkt. Überspringe was, ich komme jetzt in die Lösung. Teresa von Avila hat einen sehr schönen Satz, damit leite ich mal ein. Sein ganzes Leben lieben, seine ganze Liebe lieben, seinen ganzen Tod sterben. Wie können wir was tun, was ganz ist? Ja? Wie ist, verstehen Sie, wo nicht eine Schicht in uns nur arbeitet? Und wo wir wieder in der Abwehr sind, im Zulassen, im Vorsorgen, im Planen, so wie geschieht sowas wie Ganzheit. Ja? Und wir können das gleich mit Neuwerten verbinden. Aber ich lange jetzt über, wie das gehen kann. Es gibt eine Lebensspannung, von der Augustinus gesprochen hat. Das ist die dritte Überlegung. Wie kann ich in meinen Personenkern hinunterreichen? Wie kann ich in diese verschüttete, also oder sagen wir mal auch vom alltäglichen Tun her, natürlich etwas abgedichtete Tiefe hinunterkommen und bricht da wirklich dann auch etwas Neues auf? Augustinus kennt die Frage, Augustinus hat eine Konversion hinter sich und hat folgenden Satz formuliert. Und ich sagte, jetzt fange ich an, da ich auch aus mir selbst auszog. Hier ist keine Gefahr mehr, denn in mir selber zurückzubleiben, das war die Gefahr. Interessanter Satz. Wir hören jetzt schon, es ist nicht einfach nur die Selbstsuche. Also wo bin ich, wer bin ich, wo halte ich mich auf, was fehlt mir, was müsste ich noch dazu tun. Also nicht nur einfach diese Form, mich selbst zu befragen und mit mir selber auch ins Reine zu kommen, sondern Auszug, Exitus. Der große Exitus, den viele kennen, die in einer solchen Konversion waren. Was zieht mich lösend aus meinem Wust heraus? Aus dem zu viel, aus dem zu wenig, aus dem Verplanten, aus dem Eingerichteten, aus den Wurzelzünden, in die ich mich verfestigt habe, weil ich mich ja schützen muss, aus meiner Selbsthabe. Und es ist doch so, damit sind wir bei dem Thema Sehnsucht, dass bei allem dem, was wir versucht haben, mit uns im Reinen so einzurichten, dennoch etwas bleibt, was weiß und will, dass es so nicht nur so bleibt. Das heißt, diese Flamme der Sehnsucht. Im Wort Sehnsucht ist auch eine Sucht, Das möchte ich sofort nochmal beleuchten, damit wir da nicht in eine falsche Ecke kommen. Sehnsucht kann in dieser Weise auch eine Verführung sein. Das heißt, dass sich nicht abfinden mit einem Dasein, auch in dem Sinne einer Sucht, also immer auf der Weise unterwegs zu sein, dass ich immer Anstöße brauche, wesentlich von außen, in denen so etwas wie Neues präsentiert wird, nicht ich mir selber präsentiert werde, aber immer wieder Neues kommt. Also dieses Kaleidoskop an Anregungen, Eventcharakter unseres Daseins, von einem Event zum nächsten, auch das ist süchtig. Ja? Also Neues scheint mir dann von außen zugesprochen. Aber wenn die Sehnsucht aus dieser Sucht herauskommt, dann wird das Neue in mir wichtig. Kann in mir noch etwas Neues sein? Kann in mir noch etwas aufbrechen? In diesem Sinne verlangt das Selbstsein, also dieses Ankommen in meinem Personenkern, Spannung, Lebendigkeit und wenn wir Augustinus trauen, dann Überstieg. Wir haben vorher schon gesagt, dass in der Seele etwas ist, was in dessen Kräfteverhältnis auf der einen Seite in Beziehungen drängt. Die vier Kardinaltugenden sind schon Tugenden, die uns in Beziehung setzen. Aber die sieben Wurzelsünden dagegen schneiden die Beziehung wieder ab. Es scheint so zu sein, als würden wir auf einen fixen Punkt in uns hin gerichtet zu sein. Selbstsucht, Selbsthabe. Also wenn ich endlich bei mir bin, dann bin ich an der richtigen Stelle. Nein, gerade nicht. Was Augustinus weiß, ist, dass dieses Selbsthabe eine Versteinerung ist, die gerade nicht lebendig ist. Irgendetwas muss mich locken. Jetzt kommen wir wieder in das Lebendige hinein. Der Augenblick, wo ich meinen Personenkern habe, scheint es so zu sein, also es scheint auch so zu sein, als sei er in der Leibesmitte irgendwo hinter meinem Bauchnabel. Das ist eine Vorstellung, die erstmal hilft, aber sie führt auch in die Irre. Aus dem Grunde, weil dieses sozusagen an einem Kern ankommen, immer die Vorstellung habe, ich bei mir, dann wäre endlich Ruhe. Ja? Also ich komme bei mir an, dann habe ich mich gefunden, dann kann ich das genießen und oh böse Welt, die treibt mich immer wieder raus. Die eigentliche Lebendigkeit, auch das, was Neuwerden heißt, ich gesunde nicht an mir. Ich gesunde nicht an mir, an meinen eigenen Kräften. Ich gesunde, weil mich ein anderer lockt. Und wir wissen das ganz gut. Die tiefe Sehnsucht heißt, wir sind nicht als Egoisten geschaffen, sondern in der Hochform als Liebende. Und damit habe ich sofort einen zweiten Schwerpunkt. Nochmal Augustinus. Augustinus hat auch mal davon gesprochen, dass die Vorstellung, dass der Mensch in sich sozusagen so eine ruhende Mitte hat, an der er dann ankommt und es ist in Ordnung, irreleitend ist. Wir haben nicht einen Kreis mit einem Mittelpunkt, wir haben eine Ellipse mit zwei Brennpunkten. Das ist ein unglaublich tolles Bild. Das heißt, in unserer Mitte ist schon Gespräch. Wir haben schon einen anderen Brennpunkt neben uns. Woher wissen wir das? Weil wir schon im ganz normalen Leben immer auch ein Du brauchen, ohnehin von einem Du leben, in einer Beziehung stehen, in vielen Beziehungen stehen. Und die äußerste Lebendigkeit, die wir kennen, ist Liebe. Leben und Liebe, übrigens auch Leib, hängen im Deutschen elementar zusammen. Leben ist immer auch schon Liebe. Und Liebe heißt immer schon, ich gehöre mir, weil ich in einem ganz großen Sinne auch auf dich hin geöffnet bin. Nochmal Martin Buber, du sagst mir, wer ich bin. Solange ich zu mir selber sage, ich bin okay, glaube ich mir selber nicht. Aber wenn ein anderer sagt, mit dir bekommt mein Leben einen völlig anderen Sinn, ja, das ist ja viel überzeugender, als wenn ich mich vor den Spiegel stelle und sage, prachtvoll oder so. Ja? Ich meine, das ist ja doof. Mir selber glaube ich nicht. Aber einem anderen würde ich das glauben, wenn er das sagt. Verstehen Sie? Das heißt nochmal, am Du erfahre ich, wer ich bin. Das heißt, es ist eine andere Inversion. Es ist eine Inversion. Dieses Gebanntsein auf den eigenen Kern missversteht, dass der Kern selber schon eine Öffnung hat in sich, immer schon in Beziehung steht. Nochmal, Person heißt durchtönt werden, nicht nur von mir, immer schon von einem anderen. Die Liebe, du bist mein, ich bin dein. Das heißt nicht, du bist ich. Eine schöne Aufgabe, mal darüber nachzudenken. Der indische Yogi kennt den Satz, indem er sich auch an Gegenstände wendet, auch das bin ich, auch dieses Mikrofon bin ich, auch dieser Tisch bin ich. Auch das hat eine Bedeutung, ich will sie nicht auslegen, aber sie ist wesentlich flacher. Nicht das bin auch ich, sondern ganz umgekehrt, nicht du bist ich, das wäre nämlich eine kannibalische Form. Ja, ich habe den anderen so auf mich bezogen, auch das ist ja eine Form von Selbsthabe, ja, wo ich ihn letzten Endes überwältige, also in mich hineinziehe. Aber die Liebe ist nicht kannibalisch, das wäre ja komisch. Nicht du bist ich, sondern ich bin dein, du bist mein. Das heißt, die beiden bleiben, aber dazwischen beginnt das, was Leben heißt, Austausch. Deswegen bleiben wir jetzt nochmal dabei. Ein strenges Glück nennt das Thomas Mann, ein strenges Glück. Das heißt, dass ich das Glück nicht einfach nur aus meiner Selbstheit heraushole. Streng ist es deswegen, weil ich das mit einem anderen erst erwerbe. Der andere ist, der unsichere Faktor in meinem Dasein. Ja? Ich kann auf jemanden treffen, der das nicht leistet. Oder ich bin unfähig, es dem anderen zu geben. Ganz schwere Dinge. Also dieses Hin und Her, dieses sich aufmachen. Und dasjenige, was durchtönen heißt, nicht tönt. Ein strenges Glück. Liebe ist immer Glück, aber es ist streng. Sie muss genau in diesen Spannungen bleiben, oder nicht genau, sie muss in den Spannungen bleiben, in denen dieses Hin und Her, das Zulassen des anderen, auch übrigens die Freiheit des anderen und meine eigene Freiheit tönt. Eros heißt bei den Griechen übrigens auch auf dem Panther reiten. Mag sie trösten, weil es nämlich daneben geht. Ja, auch das ist ein Trost. Der Panther wirft einen regelmäßig ab. Also bitte auch ein Trost. Nicht nur so, dass wir da versagen. Eros reitet auf dem Panther. Sie wissen, was ein Panther ist. Da sitze ich nicht lange drauf. Das geht auch schief. Und in diesem Sinne mag es wiederum ein Trost sein, dass das nicht einfach nur eine Kunst ist, die ich endlich lernen kann, sondern es ist eine Kunst, die ich immer wieder lernen muss. Also auch da brauchen wir Kraft, damit wir immer wieder auf diesen Panther steigen. Ja, aber dann sind wir aber im Lebendigen angekommen. Du gibst mich mir. Jetzt sind wir beim Neuwerden. Es gibt ein tiefes Verlangen, das ist der Grundgedanke. Es gibt ein tiefes Verlangen nach diesem Herausgezogenwerden aus sich selber. Das deutsche Wort gegenüber ist wie viele Worte unserer Sprache auch genial übrigens. Das Deutsche ist eine schon sehr philosophische Sprache. Gegenüber heißt, etwas ist mir gegen, auch Widerstand, ja. Meine Kraft stößt eine andere Kraft, aber gleichzeitig oben. Also es zieht mich auch hoch. Ja, das ist der Sinn auch dieses Gegenübers, dass es nach oben zieht. Das heißt, zu meiner eigenen Mitte gibt es noch ein Gegenglück. Auch der andere hat Mitte. Dieses Gegenglück. Gibt es jetzt etwas, in dem ich im Treffen auf einen anderen, auf ein anderes Ich mit seiner eigenen Personalität neu werde? Tiefere Möglichkeit. Wir erfahren das in der Liebe. Also die Liebe ist tatsächlich, das empirische, das erfahrungsmäßige Moment, wo wir immer wissen, dass das stimmt, was wir sagen. Ja? Wir sind noch gar nicht im religiösen Bereich, wir sind jetzt im empirischen. Das heißt, in der Liebe ist es tatsächlich so, da gibt es ja auch entzückende Erfahrungen. Wir können uns ja mal kurz erinnern. Das Erstaunliche ist, dass man plötzlich die Welt anders sieht. Ja? Also nicht nur, man hat nicht nur jemanden kennengelernt, sondern vielleicht kennen Sie das, also jedenfalls unterstelle ich das mal, dass plötzlich die Blumen anders ausschauen. Dass selbst der Postbote, der einen Brief einwirft, irgendwie zu einem Hermes wird, zu einem Merkur, der plötzlich eine große Botschaft bringt, weil er vielleicht den entscheidenden Brief transportiert. Also man nennt das übrigens dann auch eine bestimmte kleine Wahnvorstellung. Die Liebenden sind auch nicht ganz bei sich. Ja. Das heißt, man nennt das den Beziehungswahn. Alles hat plötzlich Bezug auf diese eine große Begegnung. Also Welt wandelt sich. Nicht nur ich, sondern Welt hat ein anderes Ansehen. In diesem Punkt, was heißt nun zuspringende Kraft hier? Was springt jetzt auf mich zu? Was kommt jetzt in Schwung in mir, sodass ich dieses alte Ego, in dem ich ja auch verharrt bin, versteinert bin, und plötzlich doch aufgeht? Und tatsächlich, die Liebe will ja geben. Sie will nicht nur haben, sie wird geben. Es wird schön, es wird auch leicht. Im Kern wollen wir zulaufen, im Kern. Das gehört zu unserem Personenkern. Endlich auf den, der uns in diesem Sinne herauszieht. Also das eigentlich Erstaunliche ist, dass dieses Neuwerden nicht etwas ist, was ich an mir vollziehe, sondern dass man könnte ja überlegen, ob es nicht eine Technik gibt, ja, eine Technik, in der ich in der Tat schaffe, mich in einen anderen so peu à peu umzuwandeln. Natürlich gibt es Techniken, Fasten haben wir schon gesagt, bestimmte Dinge einfach abstellen, dann wird es auch in mir schon klarer. Das ist schon mal gut, das sind immer Vorbereitungen. Aber dieses letzte Herausziehen, das letzte Schöne sich aufmachen, leiste ich nicht durch Technik. Ja, hier ist der andere, das entscheidende Moment. Und ich komme jetzt mal auf die Bergpredigt. Die Bergpredigt ist eine Ethik und sie ist keine Ethik. Und zwar im Sinne, so wie wir normale Ethiken kennen. Die normalen Ethiken sind Anweisungen, wie wir mit anderen ordentlich leben. Ganz klar, tu nicht, lass bleiben, halt dich zurück, gönn dem anderen das, was er hat und sei nicht übergriffig. Ja, wunderschöne, also sehr sinnvolle und auch sehr durchdachte Anordnungen. Ethiklehrer, die ich unterrichten musste, haben immer gesagt, das ist trotzdem schwer zu vermitteln, weil man alles verbietet. Ja, es ist, man darf nicht, man soll nicht und das, was mir Spaß macht, schon mal gar nicht. Ja. Die Antwort heißt übrigens im Gegenteil, nein, nein, die Verbotsethiken sind die leichtesten. Das sind die leichtesten Formen von Ethik. Warum? Weil ich den Straßengraben ausgeschildert habe, in den ich nicht hineinfahren darf. Dazwischen ist aber eine schöne große Straße. Ich muss nicht unbedingt den Esel meines Nachbarn haben. Dazu zwingt mich keiner, aber ich kann 1000 Esel anderer Sorte haben. Ja? Aber wo was ausgeschildert ist, kann ich mich auch gut dran halten. Zurück zur Bergpredigt ist keine Verbotsethik. Das macht sie ganz schwer. Macht sie viel schwerer. Wir können uns viel besser an Verbote halten. Sie haben heute wahrscheinlich auch noch niemanden umgebracht. Das ist doch wunderbar. Ja? Verstehen Sie, es gibt ja Vorschriften, die halte ich einfach ein. Lügen wird schon ein bisschen schwieriger. Aber im Sinne von Verboten haben ist klar, wohin ich eigentlich nicht gehe. Aber in der Bergpredigt ist noch nicht ganz, verstehen Sie, die Bergpredigt macht jetzt was auf. Und da bin ich sage Ihnen gleich, restlos überfordert. Das ist eine Überforderungsethik, das ist eine Ja-Sagen, das ist etwas auf etwas zugehen. Und wir verbinden das jetzt mit der Liebe. Und hier kommt etwas durch, das hat jetzt mit diesem Aufmachen zu tun. Und das ist das, was wir normalerweise nicht tun. Also diesen Personenkern und plötzlich aufmachen auf jemanden, das sage ich gleich mal hinzu, der mich neu macht. Beispiel. Jemand nimmt dir deinen Rock, ja, wirf ihm doch den Mantel nach. Ich weiß nicht, ob Sie es schon mal gemacht haben, aber es ist doch mal eine schöne Herausforderung. Jemand schlägt dich, ja, ist doch egal, gib ihm die andere Wange. Ja. Klingt toll, keiner von uns macht das und es ist auch nicht toll. Aber was da zum Ausdruck kommt, ist eine ungeheure Sorglosigkeit. Genau das, was der Kopf nicht tut. Das heißt, das Ding, was wir vorher gesagt haben, dass im Kopf etwas sichergestellt, geplant, für die Zukunft eingeordnet wird. Und jetzt wird eine Haltung verlangt, die heißt wie die Lilien auf dem Felde und wie die Vögel, wie auch nicht säen und ernten und jeder lebt trotzdem. Und das bedeutet jetzt eine unglaubliche Öffnung auf ein Du, das für alles das sorgt. Das liegt uns sehr, sehr ferne, weil wir vor allem hier natürlich sofort auch an die Todesangst wieder stoßen. Das heißt, die Angst, dass uns nicht genug kommt. Und selbstverständlich, das muss ich jetzt auch nochmal betonen, ist auch ein sinnvolles Planen wichtig. Auch im Evangelium steht das. Sorget nicht ängstlich, heißt es. Also die Angst ist uns verboten, sorgen dürfen wir schon. Aber nicht ängstlich, also nicht eng, nicht in diesem einwendigen Sinne. Aber begleitet muss dieses Sorgen sein, trotzdem auch nochmal von einer Sorglosigkeit. Es ist jemand, der uns das Leben gönnt. Auch so gönnen ist hier das Entscheidende. Leben muss nicht nur erarbeitet werden. Ist es uns übrigens vom Ursprung her schon gegönnt? Wollten wir geboren werden? Also nein, wir sind aber da. Wir haben es auch lange geschafft, 70 Jahre lang haben wir es schon geschafft. Oder länger. Das heißt, dieses von einer Kraft getragen sein, von der ich gar nicht weiß, wie ich dazu komme, aber sie wirkt offensichtlich. Und diese Sorglose geht, denn also ihr habt empfangen, jetzt soll ihr auch geben. Also das ist jetzt nochmal, das ist die Bergpredigt als eine Anleitung aus einer Offenheit der Zuversicht herauszulesen, zu leben. Zuversicht. Zuversicht und Zukunft gehören zusammen. Es gibt ein Gegenüber, in dem es nochmal gegen, aber auch über, in dem sich etwas für mich so intensiv interessiert, dass ich darauf vertrauen kann, dass es gelingt. Vertrauen heißt im Hebräischen Emet und heißt tatsächlich Wahrheit. Es ist wahr. Die Treue ist wahr. Es gibt eine Zusage, die ist wahr. Und wir vertrauen darauf. Dieses Lassen können. Es gibt in der Bergpredigt eine andere Stelle, die ist ebenso erschütternd, jetzt im negativen Sinne. Der Augenblick, wo du zumachst, also den anderen einen Halunken nennst, einen Betrüger, einen Mörder oder irgendeinen, also negativen Besetzungen, heißt, dass du dich selber verurteilst. Das heißt, genau in diesem Sinne machen wir wieder zu. Das ist erschreckend. Aber der Augenblick, wo wir dieses Aufmachen leisten, wird das Leben auf eine andere Weise geführt. Es wird nicht nur von mir geführt, es wird auch von einem anderen mitgeführt. Deswegen ist dasjenige, was wir hier haben, will es mit Worten von Balthasar ausdrücken. Hans-Urs von Balthasar, ein ganz großer Theologe. Hingerissen werden ist der Ursprung des Christentums. Großer Satz. Hingerissen werden. Ich entscheide mich nicht nur zum Glauben, sozusagen mühsam, das tue ich ja auch. Ja, wir müssen hingeführt werden, wir müssen bestimmte Dinge lernen. Katechismus ist wichtig, ich muss auch bestimmte Dinge abrufen. Aber in einem letzten Sinne ist es neuer Moment, hingerissen werden von einer Kraft, die ich manchmal in meinem Dasein auch merke. Und dann merke ich, dass es stimmt. Im Übrigen geht das auch wieder zu, also man lebt nicht unentwegt in der Ekstase, selbstverständlich klar. Man lebt nicht unentwegt in diesem hingerissen werden, auch das ist wieder wichtig. Aber es genügt, wenn man 3-4 Mal im Leben erfährt, dass das richtig ist. Dann vertrocknet auch das wieder, dann schließt sich auch dieses unglaubliche Zutrauen. Es kann sich schließen, es kann wieder auf die alten Beine zurückfallen und doch weiß ich noch, dass es so war. Und ich kann immer noch aktivieren, die Bitte, dass es wieder so sein wird. Und die Bitte schließt ein, dass ich darauf vertraue, dass ich auch empfange. Also das sind diese großen Öffnungen, die sich vollziehen. Und Paulus nennt das jetzt, Paulus, der selbst eine solche Konversion hatte, ja. Paulus ist ja einer der Beispiele dieses Weggerissenwerdens von sich. Absolut. Heißt das, Altes ist vergangen, Punkt. Siehe, Neues ist geworden. Sehr einfach, völlig lapidar. Altes ist vergangen, Punkt, Neues ist geworden. Auch im Neuen wird sich Altes melden, wir kommen nicht einfach aus der Haut heraus. Aber die Vorzeichen des Daseins sind andere. Wir wissen, dass es ein Neuwerden gibt. Versuchen wir es einmal mit diesen groß entworfenen biblischen Gedanken. Davon weiß und spricht die Schrift. Ein anderer zieht mich. Wir sind Kinder der Gnade. Wir haben am Anfang gesagt, wir sind Kinder der Biologie, jawohl, natürlich. Aber wir sind Kinder der Gnade. Gnade ist immer umsonst. Deswegen Matthäus 5, umsonst habt ihr erhalten, umsonst sollt ihr auch geben. Klingt alles so schön, ja, klingt so einfach. Aber das ist die Botschaft, die über diese Selbstversicherung, dieses ich muss für mich selber sorgen, weil es andere nicht tun, genau nochmal herausgeht. Ja, es gibt diesen Boden. Es gibt dieses herausgerufen werden. Und ich möchte das an einer vorletzten Stelle nochmal betonen. Vieles hindert uns. Selbsthabe habe ich schon genannt. Überflutung, zu viel, was wir tun, wir dichten uns ab gegen alles Mögliche. Der Kopf dichtet auch ab. Nochmal planen, keine Zukunft. In den gewohnten Bahnen arbeiten läuft auch so. Selbstverständlich läuft das Leben auch so. Und am Boden dieses Daseins sitzt auch noch etwas, möchte ich an vorletzter Stelle nochmal ansprechen. Das Thema Schuld. Wir sind in der Fastenzeit, die in diesem Sinne auch auf diesen Komplex hin mal das Auge richtet. Vieles an uns ist nicht nur über die Selbsthabe versteinert. Selbsthabe ist im wesentlichen Sinne auch Schuld. Schuld heißt, ich soll eigentlich etwas anderes. Ne? Schuld und Sollen hängen zusammen wie auf der Bank. Eigentlich soll ich, aber ich tue nicht. Und das ist nicht nur moralisch gemeint. Ganz viele Dinge können wir nicht. Es gibt auch eine Schuld in unserem Dasein, die nicht einfach nur verantwortet von ihr, es ist von mir, nicht nur absichtlich. Wir wissen über die Offenbarung, dass es hier einen Riss gibt in uns. Also etwas, was wir nicht mehr leisten, weil wir es aus der eigenen Kraft schon nicht mehr leisten. Irritiert, gestört, vor allem beziehungsgestört. Beziehungen sind das Schwierigste, was von uns abgefordert wird. Ja, und dann gibt es Sätze wie, dass wir auch hier neu werden. Dass wir auch hier neu werden. Auch hier wird uns das abgenommen. Auch hier lockt der andere. Auch hier lockt der andere. Im normalen Sinne heißt das Beichte. Sag mir, was dich drückt. Es gibt ein zauberhaftes Wort von Chesterton, auch ein Konvertit übrigens, 1922 konvertiert. Er hat gesagt, im Winkel irgendeiner dämmerigen Kirche, die ich gerade besucht habe, verließ ein Mann den Beichtstuhl, sagt Chesterton. Er war genau 5 Minuten alt. Er betrat ihn als alter Mann und kommt heraus als junges Kind. Und ich staune, wie schön er aussah. Also jetzt nochmal, das ist natürlich Chesterton, ne? 5 Minuten alt, ja? Irgendetwas abgeladen und es gibt von der Zusage her jemand, der das nimmt. Wenn man Chesterton nicht traut, man könnte Therese von Lisieux trauen. Therese hat manche Sätze, den einen will ich Ihnen nicht vorenthalten. Nicht einmal Asche bleibt von meiner Schuld, die der Blitz der Liebe verzehrt hat. Wer kann sowas sagen? Nicht einmal Asche. In Dantes Purgatorio, wenn man das endlich geschafft hat, durch das Fegfeuer durch, geht man durch einen Fluss, ganz klassisch, der heißt Lethe, da habe ich endlich vergessen, was ich alles verbaselt habe. Großartig. Und dann kommt ein zweiter Fluss, Oinoe, und da erinnere ich mich an das, was ich Gutes getan habe. Das sind auch grandiose Visionen, ja? Und irgendwas, dieses schwere, lastende, das ja auch beständig sozusagen mit mir selber sozusagen dieses Gefängnis bildet, in dem ich wohne, das ich ungern verlasse, gerne verlassen würde, aber nicht kann, ein anderer macht die Tore auf. Ein anderer macht die Tore auf. Und nicht mal Asche bleibt. Ja? Natürlich müssen wir Schritte tun, aber schon die Vision, dass das nicht sein muss, dass hier ein anderer nimmt, was ich nicht selber nehmen kann. Immer wieder diese Bewegung aus der eigenen Ichhaftigkeit heraus in dieses Gegenüber. Ich ende mit der Frage, ein letztes Beispiel. Ein Blinder sitzt am Weg und schreit. Und es kommt eine Frage. Jesus tritt zu ihm und fragt ihn, was soll ich dir tun? Diese Frage ist sehr eigenartig. Wir könnten voraussetzen, dass der Blinde doch selbstverständlich um das Augenlicht bittet. Wieso muss man ihn eigentlich fragen? Wenn wir länger Zeit hätten, würden wir gemeinsam darüber nachdenken. Nichts ist selbstverständlich. Jetzt mache ich Sie auf etwas aufmerksam. Der Blinde hätte auch bitten können um Menschen, die sich meiner annehmen. So bitten wir in den Fürbitten. Deswegen sind sie so lahm, Entschuldigung. Er kann auch bitten um einmal warmes Essen am Tag, auch möglich. Er könnte auch sagen, hilf meiner Familie, die hat mich auf dem Rücken, also mach ihnen das Leben leichter. Er könnte auch sagen, steh allen Blinden in der Welt bei. Das ist so unsere Form der Fürbitten. Entschuldigung, ich will es nicht böse machen, aber verstehen Sie, da ist irgendwas Lahmes drin. Die Frage, was willst du, dass ich dir tun soll? Unser Umgang mit der göttlichen Macht ist merkwürdig gebrochen. Es gibt viele Bitten, die ungenau auf einem Nebenpfad schlingern. Was würden wir genau bitten, würde Jesus vor uns stehen? Das ist nämlich schon die Frage. Würden wir endlich formulieren, worum es uns geht? Oder würden wir wieder eine Nebenbitte zaghaft äußern? Könnte schon sein. Wir trauen uns dann gar nicht sagen, worum es richtig geht. Vertrauen wir wirklich unseren Schmerz an? Also wirklich da, wo wir an uns selber leiden, wo dieses Verhärtete und Ungute, können wir das benennen? Können wir ihm das vor Augen stellen? Oder bitten wir um eine kleine Variante unseres Unglücks? Fragezeichen. Es kann sein, dass unser Zögern die große Geste Gottes vereitelt. Eigentlich hätte er uns was anderes geben wollen, was ganz Großes. Jetzt bitten wir um ein paar Brosamen, ja. Die Frau, die für ihre Tochter gebeten hat, hat auch gesagt, ich wäre schon mit dem Brosamen zufrieden. Und Jesus sagt, ja gut, dann kriegst du aber jetzt auch deine Tochter komplett. Ja, also das heißt, da kommt eine Gabe oder eine Lösung oder ein Vertrauen in eine Lösung, in der wir nicht was Nebensächliches abrufen. Wie viele Gaben warten auf unsere Sehnsucht und wir verlangen sie gar nicht. Vielleicht werden Gebete deswegen nicht erhört. Warum nicht? Weil man um ein dieses und jenes bittet und noch ein bisschen von dem. Und das ganz Große, was wir eigentlich wollen, wird nicht ausgesprochen. Das heißt blind sein. Und der Blinde antwortet, ich will sehen. Zack, genau darum, wo es geht. Nicht für die anderen, die ihn auf dem Hals haben. Ich will sehen. Man kann das ganze Leben zum Einrichten in der Asche nutzen. Das geht auch. Kann man sich auch einrichten. Wir sitzen auch häufig in der Asche. Und wir übersehen den Augenblick, den Augenblick. Wir übersehen den Menschen, die Gabe, die einen nach der Absicht des großen Gebers glücklich machen könnte. Die uns endlich mal rausholt. Ist das nicht eine hochmütige Bescheidenheit? Verstehen Sie, ihm nichts zuzutrauen? Also wo die Bitte so klein wird, dass sie auch nur wieder was Kleines zulässt. Ja? Das heißt, das Leben auf eine Karte, das heißt auf einen Wunsch setzen. Herr, mach mich sehen, heißt die Bitte. Mach mich sehen. Mach mich neu. Guardini hat gesagt, wir können demütig sein, aber nicht bescheiden. Das fand ich großartig. Wir sollen demütig sein, wir sollen nicht bescheiden sein. Bescheiden sein heißt immer sich wegducken vor etwas Großem, was es auch sein könnte. Da bin ich dann doch ein bisschen zu klein. Ja? Nein, nein, wir wollen das Große erbitten, demütig. Demütig heißt, ich weiß, dass es schwer ist und möglicherweise bin ich dem nicht gewachsen, aber ich bitte darum. Und Thomas von Aquin hat gesagt, so viel wir immer schon erhalten haben, Gott kann uns noch viel Größeres geben. So mal Theologie. Wir glauben das nicht. Ja? Das ist immer das Problem. Also, was soll ich dir tun, heißt die Frage. Und diese Frage werden wir jetzt entlassen. Was soll ich dir tun, heißt die Frage. Lassen wir uns mal fragen, wo steckt die Sehnsucht? Wo ist das, was wir immer in uns vergraben und nicht mehr glauben und auch nicht mehr trauen, dass jemand da hineinreicht in sein Tun? Was soll ich dir tun? Du mach mich sehen, heißt es. Du mach mich auf. Ich danke für Ihr Zuhören.
Es war teilweise hardcore, würde ich sagen. Ich persönlich nehme unheimlich viel mit an Anregungen, an Dingen, die mir jetzt wieder viel mehr bewusst geworden sind. Aber ich glaube, am allermeisten ist diese eine Satz an mir hängen geblieben, die Öffnung auf ein Ding, das für mich sorgt. Und ich denke, das impliziert. Okay, ich habe mich bedankt recht herzlich. Ich habe gesagt, für mich persönlich waren viele Teile dabei, hardcore auch, die mir bewusst geworden sind, die mich wieder angeregt haben. Aber das, glaube ich, das Ausschlaggebende für mich persönlich war diese Öffnung auf ein Du, das für mich sorgt. Da birgt so viel Trost, aber auch einen Weg, der, glaube ich, ewig dauern
wird. Ja, natürlich.
Ja, und dafür danken wir Ihnen von ganzem Herzen. Bei Ihnen ist vielleicht auch vieles noch im Unklaren. Vielleicht haben Sie noch Fragen an die Frau Professor. Bitte klar.
Mir ist Kindwatsche eingefallen, der Fällesprache.
Traum und Leben.
Ich suchte dich und habe dich gefunden.
Ah, ja, ja.
Und an anderer Stelle sagt er, sei immer du und sei gespannt.
Ah ja.
Ist das ein Gegensatz?
Nein.
Nein.
Sei es ganz, ja. Also da müsste man noch hinzudenken, dass ich ganz bin, wenn ich mit einem anderen ganz bin, ja, so. Aber der erste Satz ist sehr klassisch. Ich suchte mich und habe dich gefunden, ja, ja, sehr klassisch. Bei Grillparzer gibt es ja auch das Leben ein Traum, ne? Also mit dieser Frage habe ich ja auch gerungen. Das kann man aber erst, das kann man so lange fragen, solange man nicht geliebt wird. Der Augenblick, wo man geliebt wird, ist völlig klar, dass das Leben kein Traum ist, ja. Ja, danke. Ich habe es jetzt lange beschäftigt sozusagen. Noch ein paar andere Fragen oder nicht zwingend?
Ich gehe von der Grippe.
wenn ich Ihren Ausführungen folge, dann ist es der genaue Gegensatz zu dem, was heute die Psychologie sagt. Also, sie sagt, dass wir zusätzlich erst einmal zu den Kindern, dass wir uns Verantwortung haben, und dann kommt auch drauf, dass das auch das mal falsch ist. Also, es ist eine Explosion letzten Endes, die mir angeboten wird.
Ja.
Wir könnten uns dem aber kaum entziehen. Wir suchen immer auch, wenn man hier, als ich mir jetzt falsch macht, ja, wenn man sich erklärt, warum man so ist und so.
Also die Frage war, dass die Psychologie heute oder die Psychotherapie erst von der Selbstsuche ausgeht, also es sei du selbst oder finde dich selbst
ja,
im Sinne einer
in
der therapeutischen Arbeit, ja genau. Das ist in meinen Augen zu kurz, das ist wirklich zu kurz. Ich meine, ich kann mir jetzt ganz leicht tun, Sie kennen, ich habe das schon mal formuliert mit Karl Valentin. Geh in dich, sagte die Liesel Karlstein, die hat gesagt, da war ich schon, da ist aber nicht viel los. das ist natürlich schlagend, das beweist jetzt noch nichts. Aber ich glaube, da ist es wirklich ein ganz großer Schuss Wahrheit. Das Innere in uns ist, gehen Sie mal in sich in ein Wochenende, es ist echt langweilig, ja. Man geht ganz schnell wieder raus, ja, entweder mit einem Buch oder mit irgendwas anderem, aber dieses Grübeln in mir, das ist, glaube ich, wirklich eine. Das mag sein, dass ich bestimmten Dingen tief nachgehen muss, also auch die Frage für eigener Verschuldetheit. Schwieriger aber auch die Frage, was haben mir andere angetan? Ja, das ist ja auch immer so eine Frage. Aber da verbeißt man sich dann auch ganz schnell. Dann kommen solche Entschuldungen, ja, ich musste ja so tun, weil meine Mutter und so. Und da bleibt man, glaube ich, in diesem Zirkel hängen. Also das Lösende ist immer, wenn jemand mich rausnimmt aus diesem Wirrwarr, den ich in mir selber finde, und ich löse meinen eigenen Wirrwarr nicht. Das ist das Wissen aller Kulturen und Religionen, dass ich das nicht tue. Also dieser Weg von mir zu mir, das ist der Ausdruck, den Simone Weil auch hat, der Weg von mir zu mir ist ganz unendlich verworren. Das ist ganz, ganz schwierig, wirklich. Und in dem Sinne ist, weiß ich nicht, ob die Therapie, ich will da nicht allgemein reden. Es gibt sicher Therapien, die einen Teil dieser Lösungen auch anbieten. Aber die eigentliche Lösung ist dasjenige, wo ich auf einen anderen treffe, der mich mitnimmt. Und umgekehrt natürlich die wunderbare Erfahrung, dass ich den anderen auch mitnehme. Also wo ich sozusagen nur auf den Motor des anderen baue, da wäre es ja auch noch nicht richtig. Aber jemand lieben und heißt ja auch wieder geliebt werden, heißt doch auch, dass ich dem anderen Kraft gebe. Ja? Es gilt sogar für das Gottesverhältnis. Also es ist ja nicht gleichgültig. Man kann ja sagen, er ist nicht angewiesen auf meine Liebe. Ja, definitiv doch. Also definitiv doch. Wir sind nochmal bei der Frage, was soll ich dir denn tun? Und der Blinde hätte wirklich alles Mögliche sagen können. Aber der Augenblick erst, wo er sagt, du mach mich sehen, wird Jesus zugreifen. Vorher nicht. Und das heißt, es wird auch in ihm etwas entbunden. Ja, was braucht der andere von mir? Was kann ich dem anderen auch geben? Das sind ja unglaubliche Momente. Die könnte man an Martin Buber übrigens nochmal lesen. Also du und ich, nein, ich und du heißt es. Das ist die große Arbeit von 1924. Wir entbinden einander. Das ist was ganz Schönes. Wenn der Psychotherapeut mit dem Patienten oder mit dem Ratsuchenden nicht unbedingt eine Form von persönlicher Zurverfügungstellung hat.
Ja schon, aber diese Erfahrung, von der Sie gesprochen haben, von der Therese von Lisieux, also der Blitz und die Schuld ist weg, also ich will niemandem nahe treten, aber ich glaube, diese Erfahrung macht bei uns niemand in der Reiche.
Das weiß ich nicht. Ja, da müssen wir mal über die Schuld reden. Nee, das glaube ich Ihnen nicht. Also natürlich, ich meine, ich gehe auch nicht 5 Minuten alt aus dem Beichtschirm. Also gut, wenn überhaupt, ja. Aber nein, das ist die Zusage. Also das müsste man jetzt tiefer auslegen.
Ich habe schon gesagt, aber ich erfahre es nicht in dem Sinn, dass ich jetzt sozusagen erleichtert rauskomme und weiß, es ist alles weg.
Dann wünsche ich es Ihnen. Mach mal, also Entschuldigung, es wird jetzt persönlich. Aber ich glaube, dass es das gibt, das glaube ich schon.
Das glaube ich auch, aber selten.
Weiß nicht. Ich weiß es nicht. Also mal ganz unverfänglich. Nein, man selber ist immer ein ganz schlechtes Beispiel. Aber so kindliche Kümmernisse, ja, wenn man genascht hat in der, im Speisezimmer der Mutter, in der Speisekammer der Mutter und kommt zu ihr, also ich bin jetzt nicht der Beichte, aber ich sage meiner Mutter, dass ich verschiedene Dinge, also ich habe genascht und habe mich vergriffen an einer Marmelade und so. Und die Mutter sagt, es ist gut, ja, das ist doch eine Form von, ja, das ist einfach schön, ja, das meine ich jetzt, das ist etwas sehr Simples. Und ein anderer nimmt mir etwas, was ich glaubte nicht, also kann ich von mir her nicht bereinigen. Aber ich brauche den Zuspruch eines anderen. Und das ist, glaube ich, der Grund, der
ja,
Grundduktus.
Ich meine, den Vollzug der Fälschung nochmal hier
stattfindet. Ja. Da ist noch eine andere Frage.
Ja, aber trotzdem nochmal. Da, das ist eigentlich die, der innerste Kern wäre dieses Freiwerden. Deswegen ist die Beichtformel ja am Schluss mit einer Remissio. Also die Sünde wird zurückgeschickt dahin, wo sie herkam. Aus. Remissio heißt, ich schicke was zurück, sagt der Priester. Feierabend, Schluss, es hat sich erledigt. Also richtig schön, doch. Natürlich glauben wir nicht dran, aber das ist gerade wie mal bei Markus, bei dem Blinden, ja. Der hat auch nicht, hätte er nicht dran geglaubt, dass er sehend werden könnte, hätte er es auch nicht gebeten. Verstehen Sie? So viel ich bitte, so viel kann mir dann auch wieder als Antwort kommen. Aber wenn ich in diesem zaghaften, sozusagen im Gestus bleibe, dann kommt auch irgendwo vom anderen Zaghaftes. Das wollte ich eigentlich auch nahelegen. Die Bergpredigt ist nicht zaghaft. In der Bergpredigt werden wir aufgefordert, wirklich mutig zu sein, also zu bitten. Bittet und ihr werdet empfangen. Klopft an, es wird euch aufgetan. Ich glaube es ja selber nicht, verstehen Sie? Ich stehe ja nicht vorne hier als leuchtendes Beispiel meines großen Zutrauens. Aber reden dürfen wir doch drüber, was eigentlich geschrieben steht. Und wie weit die persönliche Fähigkeit geht, das dann auch einzulösen, das ist dann schon eine Frage. Ja.
Dann noch eine Frage.
Ja. Ich habe gestern, kam in der Chorprobe, gestern in der Chorprobe Schütz gesungen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Song gab. Das ist in der Fastenzeit jetzt für mich immer wieder auch die Frage, und ich weiß auch von anderen, Wie kommt es zu diesem Schritt, Gott hat so die Welt geliebt, offensichtlich braucht er das. Und wir als du, also irgendwie nicht ganz vorstellbar, aber es hat mich beschäftigt, wie es dazu kommt und wie man das auch jemandem nahebringen kann, der sagt so ein Blödsinn, ja, ich meine, den einzigen Sohn kreuzigen lassen und so weiter, Sie kennen das. Es ist so eine offene Zusage und gleichzeitig so etwas Unvorstellbares. Ja,
diese Zusagen sind von uns im Grunde nicht nachzuvollziehen. Das würde ich auf jeden Fall mal sagen. Komma, sie stehen aber drin. Es gibt offensichtlich Erfahrungen, in denen sowas formuliert werden darf und kann. Und es gibt Menschen, die das niedergeschrieben haben. Wir sind ja alle nur auf einem bestimmten Weg weitergekommen, ja? Und wir haben, irgendwo ist unsere Fassungskraft für solche Aussagen auch völlig begrenzt, klar. Aber ich finde es großartig, dass es eine Schrift gibt, in der Menschen etwas niederschreiben, was wir im Grunde gar nicht glauben können, ja? Es muss aber niedergeschrieben werden. Das heißt, es ist der beständige Anreiz, in diese Richtung weiterzugehen. Das würde ich mal so sagen. Man kann das jetzt nicht ganz schnell ausdeuten. Werden deine Sünden wie Scharlach, wie geht es denn weiter? Ja, lese es doch mal. Sie werden weiß werden wie Schnee. Ja, soll ich das jetzt glauben? Aus der letzten Beichte kam ich wieder ganz geknickt raus. Ja, klar. Außerdem sage ich permanent dasselbe. Ja, also auch klar. Komme auch keinen Schritt weiter. Und trotzdem steht der Satz da. Und das muss man einfach zusammenhalten. Verstehen Sie? Irgendwo ist trotzdem ein Tu, das ist diese Sehnsucht nach Neuwerden, die ist in diesen Worten formuliert. Und die Sehnsucht ist nicht hohl, die ist nicht irgendwo erfunden. Irgendjemand setzt sich an den Schreibtisch und schreibt da nieder, wären deine Sünden wie Scharlach. Das kann ich nicht niederschreiben, wenn das nicht erfahren wird. Das sind Erfahrungen und wenn wir die nicht machen, heißt es im Grunde nur, dass wir auf dem Weg dahin sind. Aber der Weg muss aufgemacht werden. In einer anderen Religion habe ich den Weg nicht. Da habe ich den Vorschlag, nicht wiedergeboren zu werden. Auch okay. Aber da habe ich die Öffnung gar nicht. Da wird mir nahegelegt, zu verschwinden. Also, ist auch einleuchtend. Aber wenn mir nahegelegt wird, zu sagen, es gibt eine Kraft, wenn du dich der anvertraust, wirst du mal sehen, was passiert. Ja? Ich kann das gar nicht mal im Einzelnen übersetzen. Und irgendwas wird Asche, und die Asche interessiert eigentlich auch niemanden mehr. Aber du bist von mir, jetzt kommen diese anderen herrlichen Zusagen, du stehst vor mir als mein Sohn, heißt das dann bei Paulus. Ja? Und Paulus weiß, dass er im Leben nicht ein Sohn war, aber er ist zum Sohn geworden. Ja? Es gibt Erfahrungen, von denen hier das formuliert wird, so will ich sagen. Dass sie sich mit unseren Erfahrungen nicht einfach decken, macht nichts. Aber sie sind uns als Wegmarken, eigentlich als Wegweiser vorgestellt. Ja, okay. Ich tue hier so, als wüsste ich das alles, verstehen Sie? Ich rede nur aus diesen Zusagen. Die Zusagen sind immer das Wichtige. Und die Zusagen verschiedener heiliger Schriften sind sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Religionen, in denen sie diese Zusage nicht haben. Das ist das Beste, bald abzutreten. Auch gut. Also die anderen nicht so lange zu belästigen mit meiner schwierigen Existenz, auch eine Möglichkeit. Früh zu sterben, sagen die Griechen, das ist das Allerbeste. Am noch viel besser gar nicht geboren werden. Herrlich. Ich falle niemand zur Last, mir auch nicht. Das ist doch großartig. Auch das sind Wegmarken, ja. Und wenn man daneben setzt, jetzt das, was da aufgemacht wird an Vision und an Horizont, dann merkt man, dass da eine andere Kraft drin ist. Deswegen haben wir das noch nicht übersetzt ins eigene Leben, klar nicht. Aber verstehen Sie, wenn wir davon nicht reden, unsere Kultur redet nicht viel davon, dann verblasst sie natürlich, ja. Und dann ist das Beste, ich mache einen sozialhygienisch vertretenes Frühableben. Ich stelle mir einen Arzt rechtzeitig, ich habe das alles geregelt, alles vorher bestimmt und bin hoffentlich dann auch endlich weg. Ja, das gibt's auch, das ist auch eine heutige Kultur. Aber die macht natürlich genau dieses Tor zu. Ja? Da bin ich nur mit mir beschäftigt und schaue, dass ich den anderen möglichst wenig zur Last falle. Das ist keine Vision. Vision heißt, jemandem Freude machen. Und selber Freude sein und wissen, dass man für jemanden Freude ist. Wenn nicht für die Angehörigen, das wird schwieriger, auch vielleicht noch nicht mal für die Enkel, dann doch für den, der mich ins Leben gesetzt hat. Gehen Sie doch mit der Frage nach Hause. Was willst du, was ich dir tun soll? Wo brennt es denn? Wo tut es denn weh? Wo ist denn? Vielleicht tut es nicht weh, das ist dann auch eine Form von Schmerz. Wo ist Stein? Ja, wo sich nichts mehr tut. Was willst du denn, was ich dir tun soll? Das ist so eine echte Frage, das ist keine Scheinfrage.
Danke.